Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Israel und Libanon haben sich darauf geeinigt, die geltende Waffenruhe zu verlängern. Ob sich beide Seiten daran halten, muss sich zeigen. Bereits mehrere Stunden nachdem die Vereinbarung in Washington erzielt worden war, wurde der Südlibanon wieder angegriffen. Israel spricht dennoch von guten Erfolgsaussichten der Waffenruhe. Und auch die libanesische Delegation äußerte die Hoffnung auf dauerhafte Stabilität, auch wenn die pro-iranische Hisbollah-Miliz nicht mit am Verhandlungstisch sitzt.
Es war das Top-Thema auf Beiruts Straßen in diesen Tagen. Mit Spannung hatten viele die Gespräche zwischen Libanon und Israel verfolgt. Jetzt ein bisschen Erleichterung. Dennoch ist vielen klar, dass eine Verlängerung der Waffenruhe den Krieg in ihrem Land nicht löst. Die ganze Welt muss wissen, dass die libanesische Armee der Hisbollah allein nicht gewachsen ist. Es braucht internationale oder arabische Truppen, die der Armee helfen, die Hisbollah zu entwaffnen. 2 Tage hatten Unterhändler in Washington verhandelt. Die zentrale Forderung der Israelis, die Entwaffnung der Hisbollah. Das will auch Libanons Regierung. Doch zuerst soll die israelische Armee sich aus dem Libanon zurückziehen. Wer den ersten Schritt tut, das bleibt wohl für künftige Gesprächsrunden offen. Beobachter sehen eine festgefahrene Situation. Wir haben leider in den letzten Jahren gesehen, dass Israel Vereinbarungen nicht akzeptiert oder sich nicht daran hält. Sie werden weitermachen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Anhänger der Hisbollah im Süden bereit sind, ihre Waffen niederzulegen, solange israelische Soldaten im Libanon sind und Israel seine Angriffe fortsetzt. In Tyros im Süden des Landes stehen die Menschen wieder vor neuen Trümmern. Für sie hatte es nie eine Waffenruhe gegeben und damit auch keine Verlängerung. In der Nacht hat das israelische Militär hier aus der Luft angegriffen, erklärt, wie zuvor Stellungen der Hisbollah zu beschießen. Auch die Hisbollah feuert weiter, vor allem mit Drohnen, auf Stellungen des israelischen Militärs. Die ausgehandelte Waffenruhe für den Süden des Landes gilt sie faktisch nicht.
Nach seinem Staatsbesuch in China lässt US-Präsident Trump eine umfangreiche Waffenlieferung an Taiwan offen. Das 14 Milliarden Dollar schwere Geschäft sei für die USA ein sehr guter Trumpf für Verhandlungen mit China, sagte er dem Sender Fox News. Für eine Entscheidung müsse er zuerst mit Taiwan sprechen. China beansprucht die Demokratische Inselrepublik für sich. Wenige Tage nach US-Präsident Trump reist am Dienstag auch Russlands Präsident Putin nach China. Er folge damit einer Einladung von Staatschef Xi, teilte der Kreml mit. Bei dem Treffen werde es darum gehen, die gegenseitigen Beziehungen zu stärken und sich über internationale und regionale Fragen auszutauschen. China ist für Moskau ein wichtiger Handelspartner, nachdem der Westen Sanktionen gegen russisches Öl und Gas verhängt hat. Zehntausende Menschen sind heute mit 2 verschiedenen Demonstrationen durch die Londoner Innenstadt gezogen. Etwa 4000 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz, um Ausschreitungen und Zusammenstöße zu verhindern. Neben einer pro-palästinensischen Demonstration hatten rechtsextreme Aktivisten zu einer Kundgebung aufgerufen.
Sie sind ins Herz von London gezogen, aufgerufen von Tommy Robinson, dem bekanntesten rechtsextremen und islamfeindlichen Aktivisten des Landes. Die Anhängerschaft des Ex-Hooligans ist in den vergangenen Jahren breiter geworden. In der Menge und auf der Bühne spielt christlicher Nationalismus eine Rolle. Robinson sagt, er habe im Gefängnis zu Gott gefunden. Ich bin Christin und gegen den Islam. Wir sind ein multikulturelles Land, das akzeptiere ich. Aber nicht die Menschen, die illegal über den Ärmelkanal zu uns kommen. Das ist was ganz anderes. Keir Starmer verdient es, gehängt zu werden. Jeder sollte es sehen. Robinson, Mitglied der Rechtsaußenpartei Advance UK, ruft seine Anhänger auf, sich politisch zu organisieren. Hätten mehr von uns gewählt, hätten wir keine offenen Grenzen, wären nicht verraten worden. Zielscheibe verunglimpfender Sprechchöre, der Premier.
Viele Demonstrierende stoppen hier vor der Nummer 10 Downing Street, dem Amtssitz des Premierministers, denn Keir Starmer ist für sie schon lange eine Hassfigur.
Gestern hatte er den Protest in einem Online-Video scharf verurteilt. Die Organisatoren, darunter verurteilte Verbrecher und Rassisten, schüren Hass und Spaltung. So einfach ist das.
Plain and simple.
Auch Organisationen wie Amnesty International verurteilten den Protest. Vertreter der anglikanischen Kirche riefen dazu auf, Hoffnung statt Hass zu verbreiten.
In der Demokratischen Republik Kongo sind die Menschen in Alarmbereitschaft. Dort breitet sich erneut das hochansteckende Ebola-Virus aus. Mindestens 80 Menschen sind bereits gestorben. Das Gesundheitsministerium meldet mehr als 240 Verdachtsfälle. Betroffen ist die Provinz Ituri an der Grenze zu Uganda. Im Nachbarland des Kongo gibt es einen bestätigten Todesfall. Die Weltgesundheitsorganisation hat Experten in die Region geschickt. Es ist bereits der 17. Ebola-Ausbruch im Kongo seit 1976. In Italien ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden im Zentrum der Stadt Modena 8 Menschen verletzt, 4 von ihnen schwer. Das teilte die Polizei mit. Nach ihren Angaben versuchte der Fahrer zu fliehen und hatte ein Messer in der Hand. Er konnte überwältigt werden. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Bei einem Tag der offenen Tür konnten sich Bürgerinnen und Bürger heute einen Eindruck von den Räumlichkeiten und der Arbeit des obersten deutschen Gerichtes verschaffen. Unter anderem führt symbolisch der Weg einer Verfassungsbeschwerde durchs Haus. Er geht auch in den Gerichtssaal, in dem sonst über Themen wie Gleichberechtigung und Menschenwürde oder Europa verhandelt wird. Schrille Kostüme, aufwendige Bühnenshows. Heute Abend ist es wieder soweit. Beim Finale des Eurovision Song Contest treten in Wien Sängerinnen und Sänger aus 25 Nationen an. In den Wettbüros wird dieses Duo aus Finnland als Favorit gehandelt. Doch wer wirklich gewinnt, das entscheiden Jurys und Zuschauer aus den teilnehmenden Ländern. Für Deutschland tritt Sarah Engels gleich als zweite Sängerin im Wettbewerb an.
Stadthalle Wien vor etwas mehr als 2 Stunden. Gleich öffnen die Eingänge. Die Spannung bei den ESC-Fans vor der Halle steigt spürbar. 10.000 werden das Finale des Eurovision Song Contest hier live verfolgen. Die größte Musikshow der Welt, die für die meisten Fans aber noch viel mehr bedeutet.
Es ist halt ein riesengroßes europäisches Familientreffen.
Gute Stimmung und nette Leute und viel Spaß, viel Tanzen.
Ich denke, es wird vielleicht einen Überraschungssieger geben. Ich mag Überraschungssieger. Australien und Finnland sind harte Konkurrenten, aber Moldau wird auch ziemlich gut abschneiden.
Aber ich würde sagen, Griechenland ist auch super. Wahrscheinlich wird es aber Finnland werden.
Tatsächlich ist Finnland der Top-Favorit des ESC in diesem Jahr. Linda Lampenius und Pete Parkonen führen bei den Wettbüros mit weitem Abstand. Gute Chancen werden auch Popstar Delta Goodrem aus Australien mit ihrer Ballade Eclipse eingeräumt. Laut Wettquoten liegt sie auf dem 2. Platz. Gefolgt von Dara aus Bulgarien. Den deutschen Song Fire von Sarah Engels sehen die Wettbüros eher in der 2. Tabellenhälfte. Zur Unterstützung ist extra der Kulturstaatsminister angereist.
Sie hat eine ganz positive Ausstrahlung und sagt ja selber, sie ist eine Botschafterin der Lebensfreude. Und das ist etwas, was Deutschland im Moment gut gebrauchen kann. Ich bin ein Fan von Sarah Engels.
Die Übertragung des ESC beginnt gleich nach dieser Tagesschau. Die Entscheidung fällt erst nach Mitternacht.
Der in der Ostsee gestrandete Buckelwal ist tot. Der Kadaver des Tieres war vor der dänischen Insel Anholt angespült worden und konnte heute anhand eines Peilsenders identifiziert werden. Wochenlang hatte der Wal die Schlagzeilen beherrscht. Viele Menschen fieberten bei den Rettungsaktionen mit. Schließlich war das Tier von einer privaten Initiative in einer umstrittenen Aktion vor die Küste Dänemarks gebracht worden.
Am Nachmittag bestätigen dänische Behörden, diese Bilder zeigen den Buckelwal, der Anfang März in der Nähe von Niendorf an der Ostsee gestrandet war. Bei Untersuchungen des Kadavers vor der dänischen Insel Anholt findet eine deutsche Tierärztin auch den Peilsender, der am Tier zuvor von einer privaten Initiative angebracht worden war.
Die Tracker haben spezielle ID-Nummern und diese ID-Nummer ist auf dem Tracker angebracht. Und diese ID-Nummern haben wir verglichen. Und auch die Fixation des Trackers war für mich schon eigentlich beweisend, dass er das ist.
Über Wochen ziehen sich mehrere Versuche, das gestrandete Tier zu retten. Eine private Initiative lässt den Wal schließlich mit Hilfe eines Spezialschiffs in Richtung Nordsee transportieren. Kurz nach der Freilassung verlieren sich die Spuren. Immer wieder hatten Meeresbiologen an einer Überlebenschance gezweifelt.
Das Tier hat ja wenig gefressen oder wahrscheinlich gar nichts gefressen, seit es in die Karibik geschwommen ist, ein halbes Jahr vorher. Und denn der ganze Stress, denn die ganzen Verletzungen, also das wird sich auf das Tier sehr stark auswirken.
Die private Initiative hält es weiter für richtig, es zumindest versucht zu haben, das Tier ins Meer zurückzubringen. Nach Angaben der dänischen Umweltschutzbehörde gibt es derzeit keine Pläne, den Kadaver zu bergen. Die Behörde warnt zudem davor, sich dem Tier zu nähern.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga stehen St. Pauli und Heidenheim als direkte Absteiger fest. Am letzten Spieltag der Saison unterlag Heidenheim 0:2 gegen Mainz. St. Pauli verlor zu Hause gegen Wolfsburg mit 1:3. Wolfsburg hat sich durch den Sieg für die Relegation qualifiziert und darf weiter um den Klassenerhalt kämpfen.
Erleichterung auf der einen, Frust auf der anderen Seite. Während beim VfL Wolfsburg die Chance auf den Klassenerhalt weiterlebt, muss der FC St. Pauli den Gang in die zweite Liga antreten. Der Sieg für den VfL, insgesamt verdient, nach 37 Minuten bringt Kouliérakis nach einem Eckball die Gäste in Führung. Nach dem Seitenwechsel in der 57. Minute trifft der eingewechselte Cissé zum 1:1. Tore fallen in diesem Spiel vor allem nach ruhenden Bällen. Nur 7 Minuten nach dem Ausgleich wieder Eckball, diesmal für Wolfsburg. St. Paulis Torwart Vasil mit dem unglücklichen Eigentor. In der Schlussphase kriegen die Niedersachsen nach diesem Handspiel einen Elfmeter. Kapitän Eriksen allerdings vergibt. Entscheidung verschoben. Die folgt aber kurz darauf. 80. Minute Pecinovic mit dem 3:1 Endstand. St. Pauli verabschiedet sich damit nach 2 Jahren aus der Fußball-Bundesliga.
Das Wunder von Heidenheim bleibt aus. Das Team von Frank Schmidt steigt nach 3 Jahren Bundesliga ab. Mit Applaus und sogar einem Spalier vom Gegner aus Mainz. Der hat von Anfang an leichtes Spiel gegen zögerliche Heidenheimer. Schon nach 7 Minuten steht es 1:0 für die Mainzer Philipp Tietz. Erst nach einer halben Stunde wird Heidenheim mutiger mit Marvin Pieringer. Die Ausgangslage ist klar, der FCH muss gewinnen, am besten mit vielen Toren. Die machen die Mainzer mit dem spielstarken Nadim Amiri. Frank Schmidt bedient mit diesem 0:2 zu Pause. Doch sein Team steckt nicht auf, hat bis zum Schluss gute Möglichkeiten. Ein Treffer fällt nicht, Abstieg besiegelt und der Trainer macht schon mal eine Ansage.
Lass uns nächstes Jahr wieder so zusammenstellen. Neuen Anlauf nehmen, alles selber.
Heidenheim verabschiedet sich aus der Bundesliga stolz und mit Applaus.
Die weiteren Ergebnisse: München-Köln 5:1, Leverkusen-HSV 1:1, Frankfurt-Stuttgart 2:2, Freiburg-Leipzig 4:1, Bremen-Dortmund 0:2, Mönchengladbach-Hoffenheim 4:0, Union-Berlin-Augsburg 4:0. Die Abschlusstabelle nach dem 34. und letzten Spieltag: Bayern, Dortmund, Leipzig und Stuttgart auf den Champions-League-Plätzen. Auch Hoffenheim, Leverkusen und Freiburg haben sich für internationale Wettbewerbe qualifiziert. Wolfsburg landet auf dem Relegationsplatz 16. Heidenheim und St. Pauli steigen ab. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 17. Mai.
Vom Osten bis in den Süden profitiert man von einem Hoch über Polen, den Westen beeinflussen Wolken eines Tiefs. In der Nacht klingen die meisten Schauer ab, es lockert häufig auf, dann bildet sich Nebel. Am Morgen regnet oder nieselt es leicht zwischen Emsland, Rheinland und Saarland, am Tag von der Ostsee bis in den Süden neben lokalen Schauern viel Sonne, sonst mehr Wolken als Sonne, vor allem im Westen und Nordwesten regnet es leicht. In der Nacht +8 bis -2 Grad, am Tag 12 Grad in der Eifel, bis zu 20 Grad in der Lausitz. Am Montag von Vorpommern bis nach Niederbayern freundliches Wetter, sonst ist es wechselhaft. Am Dienstag ist es erst noch sonnig, später in der Osthälfte Schauer und Gewitter, auch im Westen regnet es gebietsweise. Am Mittwoch Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter, wärmer.
Die nächste Tagesschau sehen Sie gegen 1:30 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.